Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In Potsdam leben so einige bekannte Autorinnen und Autoren, Lutz Seiler zum Beispiel, John von Düffel, Helga Schütz, Helmut Krauser und Julia Schoch und Antje Ravik-Strubel. Die beiden stehen jetzt neben mir hier in der Buchhandlung. Antje Ravik-Strubel, neben ihren Romanen und Übersetzungen und Hörspielen haben sie auch eine Gebrauchsanweisung für Potsdam und Brandenburg geschrieben, also über die Landschaft, in der wir hier sind. Und man erfährt da unter anderem, dass sie in Potsdam geboren wurden, was irgendwie mit einer querulantischen Ader ihrer Mutter zusammengehangen haben soll. Was ist denn da passiert?
Ja, also ich kann mich da nicht so genau dran erinnern, wie das passiert ist.
Das verstehe ich.
Aber ja, das ist so eine Anekdote, mit der die Gebrauchsanweisung eröffnet, um so ein bisschen meine eigene Herkunft zu skizzieren. Und meine Mutter ist nicht aus Brandenburg, sondern aus Sachsen. Und ich habe so ein bisschen die Brandenburger den Sachsen gegenübergestellt, weil das so in mir auch zusammenkommt. Und zu DDR-Zeiten war es ja noch so, dass einem zugeteilt wurde oder den Müttern zugeteilt wurde, wo sie ihre Kinder zur Welt bringen sollten. Und sie wollte nicht in der Kreisstadt Potsdam, sondern in der besser, also ihrer Meinung nach besseren Bezirksstadt Potsdam ihr Kind zur Welt bringen. Und hat sich dann gegen diese Zuteilung zur Wehr gesetzt. Also das ist so das, sagen wir mal, etwas nicht so preußische und nicht so gehorsame Verhalten einer Sächsin.
So sind Sie damals nach Potsdam gekommen, später haben Sie in Potsdam studiert, jetzt leben Sie hier und Sie schreiben in Ihrer Gebrauchsanweisung beim Teil für Potsdam unter anderem über restaurative Vorhaben in Potsdam und damit sind wir, glaube ich, bei so einem Kern der Diskussion über diesen Ort, über diese Stadt, darüber, wer man ist hier, wie man hier leben will. Sie schreiben, dass diese restaurativen Vorhaben die Potsdamer Bevölkerung in zwei große Lager teilen würden. Können Sie uns erstmal erklären, was Sie meinen mit diesen restaurativen Vorhaben hier?
Naja, die Vorhaben sind ja schon großenteils umgesetzt. Also das ist natürlich unter anderem dieses Schloss, was da aus dem Nichts wieder entstanden ist, wie so ein Luftschloss eigentlich. Überhaupt hat man ja manchmal so den Eindruck, dass so eine Zeit aus Potsdam rausgeräumt wird, um eine vorangegangene Zeit, eine frühere Zeit irgendwie wieder so reinzuschieben in dieses Stadtbild. Und das war eigentlich so ja die Idee hinter dieser, also eigentlich auch restaurativen Zeit, wie man sagen könnte, nicht nur Vorhaben.
Und Julia Schoch, Sie haben auch darüber geschrieben, dass die Stadt Potsdam sich in ihre Formulierung in ihr eigenes historisches Kulissenbild zurückverwandeln würde, in eine Residenzkulisse. Was bedeutet das denn für Ihr Zuhausesein an diesem Ort, diese Kulissenhaftigkeit?
Naja, zu Hause kann man ja inzwischen überall sein, aber es ist natürlich so für mich als Autorin sehr interessant, das zu beobachten, dass etwas verschwindet, was zu meiner Biografie gehört hat. Die ideale Stadt für mich wäre eigentlich eine Stadt, durch die man wie durch ein Buch laufen könnte, wo also sämtliche Kapitel noch da sind und man auch die Geschichte, wie sie denn stattgefunden hat, in allen ihren Formen lesen könnte. Das findet in Potsdam nicht statt. Da fehlen irgendwie Kapitel oder die sind so rausgerissen, rausgerupft und man muss sich sozusagen jetzt wieder mit dem Rest zufrieden geben. Was ich biografisch vielleicht schade finde, als Autorin finde ich es eher faszinierend, weil es gibt, glaube ich, kaum eine Stadt, an der man das so deutlich sehen kann, wie die einzelnen Schichten und die einzelnen verschiedenen Ideologien sich übereinander legen und dann wieder die nächste kommt und sagt, nee, das soll jetzt weg. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was also die Generation unserer Kinder in 30, 40 Jahren mal wieder aufbauen wird, weil sie das dann wieder interessiert. Also dieses drüber und wieder wegnehmen und dann wieder noch was Neues und dann wieder Retro, das ist doch hier in Potsdam fast wie an keinem anderen Ort, den ich kenne, gut zu beobachten.
Wenn man jetzt hier Geräusche im Hintergrund hört, das ist unter anderem die Kasse, die hier direkt neben uns ist. Wir senden eben aus einer Buchhandlung. Sie haben über die Konsequenzen dieser Entwicklung, von der Sie gerade gesprochen haben, mal was sehr Beunruhigendes geschrieben, wie ich finde. Da schreiben Sie, wo alles Fassade wird, fühlt man sich naturgemäß eher als Besucher anstatt beheimatet. Vielleicht denke ich deshalb so oft, sobald ich irgendwo in der märkischen Landschaft herumliege, so muss der letzte Tag im Frieden sein. Das haben Sie mal geschrieben in einem Text eben über diesen Stadtumbau, diese Veränderung hier in Potsdam. Was haben Sie da gemeint mit diesem letzten Tag im Frieden?
Naja, der Frieden ist ja vielleicht auch das Vertraute und das Unhinterfragte und das, was man als Normalität begreift. Wenn man die Veränderung so täglich beobachten kann, und ich beobachte das schon lange, ich bin zum Beispiel früher zum Helmholtz-Gymnasium zu meiner Schule gefahren. Da bin ich immer an diesem Rohbau des neuen Theaters, damals noch 89, vorbeigefahren und habe aus der Straßenbahn jeden Tag immer miterlebt, wie das wieder eingebombt wurde. Sozusagen mit so einer Abrissbirne wurde ja dieser Rohbau nach der Grenzöffnung dann wieder sozusagen eingestampft. Und also seitdem kann man das eigentlich schön, oder ich beobachte das so hautnah mit. Und also man ist sozusagen immer dabei. Und jetzt ist genau dieser Platz ja auch daneben, also diese sogenannte schöne Mitte, oder diesmal wird. Es sieht ja aus wie so ein Forum Romanum, ne, gerade. Also man weiß nicht, was ist alt, was ist neu. Also diese Ruinen, diese halb neuen, halb alten Ruinen, die da stehen und abgerissen werden, damit dann wieder was Neues entsteht, was ja eigentlich alt ist. Das schafft praktisch sowas wie eine ständige Bewegung, durch die ich ja auch durchgehe. Und das ist also das Unvertraute und das Unnormale auch.
Ich reiche mal weiter an Antje Ravik-Strohl.
Ja, vielleicht noch ergänzen. Also interessant ist ja auch, dass gerade dieses Umarbeiten von Landschaft und dieses Idealisieren von Zeiten und auch die sich in Baustilen oder sowas ausdrücken, die gar nicht hierher gehören, ist ja schon was eigentlich schon lange zu Potsdam oder auch zu Brandenburg gehört. Also wenn man an diese Fürst-Pückler-Gärten oder Linné-Gärten oder wenn man an diese italienischen Bauten oder das Holländerviertel denkt, also es sind alles so Idealisierung von etwas anderem, von etwas vielleicht als exotisch empfundenen oder so. Also diese Veränderung oder dieses Umarbeiten ist eigentlich was schon ganz lange stattfindet, wenn man so will.
Vielleicht auch, weil es nie so einen eigenen Kern gab. Oder vielleicht war Potsdam immer auf der Suche, so, was ist denn nun das Eigentliche?
Oder weil der biologische Sand so langweilig, also ja, weil da halt nur Sand ist.
Also muss man sich immer von außen irgendwas holen, aber schafft es eigentlich nie, sowas Eigenes, also sowas wie einen Kern zu schaffen.
Aber was ja verschwindet, ist ja die DDR-Geschichte. Die wird ja getilgt aus dem Stadtbild, oder man kann jetzt auch Nachkriegsmoderne sagen, aber es war eben die Zeit der DDR, die verschwindet, die kaum noch sichtbar ist im Zentrum von Potsdam. Wenn Sie darüber nachdenken und darüber schreiben, hat das für Sie auch zu tun mit dieser großen Debatte, die wir ja haben, über die Sichtbarkeit von Ostdeutschen und ihrer Lebenserfahrungen in unserem Land?
Naja, es spricht vor allen Dingen auch über Eigentum, also und darüber, woher zum Beispiel das Geld kommt für diese neuen Bauten. Ne? Das hat ja was mit Besitz und Eigentum zu tun. Wer kann Entscheidungen treffen? Also bei wem ist das Geld und wer trifft dann mit diesem Geld die Entscheidung? So einfach ist das. Es geht ja nicht nach, was will der und was will der, sondern wer hat das Geld, um ein Fortuna-Portal zum Beispiel bauen zu lassen?
Das hat Günter Jauch, ein Neupotsdamer, der, wie wir wissen, ja ein bisschen Geld hat, großzügig unterstützt, kann man sagen, oder?
Genau.
Ja, aber manchmal habe ich auch den Eindruck, Ostdeutschen sind gar nicht so traurig darüber, dass diese Vergangenheit rausgeräumt wird, weil sie irgendwie gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden wollen. Also das hat ja auch sowas mit so einer Unlust, sich damit zu beschäftigen, wo man herkommt, zu tun oder sich damit auseinanderzusetzen oder so. Also ich weiß gar nicht, ob da tatsächlich so eine Grenze zwischen Ost- und Westdeutsch läuft oder ob die eigentlich ganz woanders gezogen werden müssten.
Also ich glaube, was wirklich schade an dieser Tilgung ist, ist ja jetzt nicht nur, dass man jetzt biografisch irgendwie rummäkelt, also mir fehlt da jetzt was. Es ist, verschwindet ja auch viel Hässliches, wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist ja auch gut, wenn das verschwindet. Aber was so schade an dieser Tilgung ist, ist eben, dass man die Verläufe auch von geschichtlichen Epochen eben nicht mehr sieht. Also was ich vorhin mit diesem Buch meinte. Also man kann eigentlich nicht durch diese Stadt gehen und ihre Geschichte begreifen. Also man sieht dann immer nur ein Bild. Und ich finde, das ist ganz altmodisch, sich für eine Zeit zu entscheiden. Das entspricht eigentlich auch gar nicht mehr dem 21. Jahrhundert, ja? Dass ich jetzt sage, in welcher Epoche möchten wir uns denn hier wohlfühlen? Sondern wir haben doch diese vielen Epochen schon erlebt und es wäre wunderbar und interessant, wenn eben ein Hochhaus neben einem Schloss existieren könnte und man sozusagen wie durch so einen Geschichtsparcours laufen könnte. Das wäre doch die ideale Stadt, aber dafür fehlt es komplett an einer Vision. Also sowas scheint überhaupt nicht bei denen, die dafür verantwortlich sind und die, ich komme zurück wieder aufs Geld, die das Geld auch hätten, also scheint diese Vision überhaupt nicht zu existieren. Und das fände ich wunderbar. Also wenn man die Touristen sozusagen einladen könnte, nicht nur eine Kulisse zu betrachten, sondern sehr viele Kulissen, in denen wir ja alle gelebt haben und zu denen unsere Biografien gehören.
ist das ja der Ort, an dem Sie leben, an dem Sie Erfahrungen aufnehmen, von dem Sie schreiben auch. Was heißt das jetzt für Ihr Schreiben, was hier passiert ist in den letzten 20, 30 Jahren mit diesem Ort, mit Potsdam?
Ich setze mich in meinem Schreiben damit, glaube ich, gar nicht so intensiv auseinander. Also vielleicht Julia noch mehr. Ich habe, glaube ich, nur eine einzige Figur in Sturz der Tage in die Nacht, der aus Potsdam kommt und da irgendwie für den Landtag kandidiert. Also vielleicht kann Julia dazu mehr sagen.
Dann reiche ich mal rüber.
Also für mich ist Potsdam eigentlich auch immer nur, was heißt nur? Es ist immer ein Beispiel gewesen, auch wie man eben mit Geschichte umgehen kann. Ob man sie auslöscht, ob man sich erinnert, in welchen Formen man sich erinnert. Und in dem Buch Selbstporträt mit Bonaparte flüchten ja die beiden, also so ein Liebespaar, sich ins Casino. Und das tun sie ja nicht nur wegen des Roulettes, sondern weil der Casino-Raum so ein Raum ist, wo sich nichts verändert. Während draußen sich sozusagen alles verändert und alles ausgelöscht wird, was zu ihrer Biografie gehört, verändert sich dieser Casino-Raum nie. Und das ist übrigens in allen, fast allen Städten so. Also das ist ein fensterloser Raum, ein uhrenloser Raum. Man soll also nicht wissen, in welcher Epoche man lebt oder zu welcher Uhrzeit man da steht, sondern es ist ein abgeschotteter, wie so eine Zeitkapsel, ein abgeschotteter Raum, der einem die Möglichkeit bietet, möglichst immer wieder in etwas Vertrautes zurückzukommen. Ja? Man geht jeden Tag wieder rein, es hat sich nichts verändert. Wahnsinnig erleichternd. Ja?
Das sagt Julia Schoch und ich sage mal vielen Dank bis hierher an Julia Schoch und Antje Ravik-Strubel. Sie werden uns nachher noch von ihren Leseempfehlungen erzählen.